Gott hätte sie für diese Aufgabe auch aussuchen können. Nun, Eltern können sehr stolz auf ihre Kinder sein. Wie viel mehr, wenn du erfährst, dass dein Kind der Messias sein soll. Aber Gabriel stellt gleich zu Beginn das ganze Geschehen unter das Vorzeichen der Gnade. Der Herr ist mit dir, Maria, in einer Weise, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Aber vergiss es nie, es ist Gnade allein. Ein unverdientes Geschenk Gottes, das dir gegeben wird. Ein Geschenk, dass du diesen Auftrag erfüllen darfst. Aber so ein Geschenk der Gnade kann auch verwirrend sein. In Vers 9 haben wir gelesen, dass Maria zutiefst erschrak, als sie so angesprochen wurde. Sie ist verwirrt, durcheinander, bestürzt, verlegen, vielleicht ganz tief erschrocken und versucht zu überlegen, was das wohl bedeuten könnte. Das müssen wir uns mal vorstellen, allein schon diese Erscheinung des Engels. Der Text sagt uns nicht, wie dieser Engel aussah. Aber er brachte bestimmt eine ehrfurchtgebietende Gegenwart mit. Wir dürfen uns also auf keinen Fall diesen Engel so wie eine Kreuzung aus Puppe, Geflügel und Kitsch vorstellen, wie manchmal so Engel dargestellt werden heute. Sondern eher wie so einen stattlichen Mann mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Mit dem Erscheinen des Engels bricht etwas aus der großen himmlischen Welt in Marias kleine Welt ein. Und so etwas ist immer erschreckend oder verwirrend. Und das gehört übrigens zum Christwerden oder Christsein dazu, dass etwas aus der himmlischen Welt Gottes in mein Leben, in mein Herz kommt. Das werden nicht so gewaltige Erfahrungen sein, wie sie Maria damals gemacht hat. Was sie damals erlebte, war historisch einzigartig und einmalig. Aber es wird auch bei uns Christen nicht ausbleiben, dass wir manchmal erschrecken oder darüber verwirrt sind, wie Gott in seiner Gnade in unser Leben hineinredet und hineinwirkt. Denkt mal darüber nach, wie ihr schon Gottes verwirrende Gnade in eurem Leben erfahren habt. Da wird man von Gott berührt. Man erfährt seine Gnade. Man wird Christ und ist schon ein Außenseiter. Gott möchte aber nicht, dass wir ängstlich unterwegs sind. Das ist nicht sein Ziel. Und deshalb redet auch hier der Engel weiter zu Maria, die zunächst mal total verwirrt, perplex ist, was ihr da geschieht. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich denke, das ist ein Satz, den Gott auch zu uns ganz persönlich sagen möchte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Liebe Katja, lieber Markus, lieber Ulla, wir können hier unsere Namen einsetzen. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott wendet sich dir in freier, spontaner, liebender Barmherzigkeit und Freundlichkeit zu. Das ist seine Entscheidung. zu der du nichts beitragen kannst oder musst. Gott überrascht dich mit seiner Zuwendung und daraus entsteht etwas ganz Großes. Maria muss überwältigt gewesen sein von dem, was der Engel ihr sagte. Was ist Teil dieser Gnadenbotschaft? Wer ist dieses Kind, von dem Gabriel hier redet? 5 Dinge erzählt er über das Kind, das Maria zur Welt bringen will. Erstens, Vers 21, wird es ein Sohn sein und er soll Jesus heißen, Jeshua. Auf Hebräisch, das bedeutet wörtlich, der Herr ist Rettung. Der Herr rettet. Bevor er Maria ankündigt, dass ihr Kind groß sein wird, ein Königssohn, ein Gottessohn, ein Davidssohn, sagt er ihr, dass er der Erlöser sein wird. Fürchte dich nicht, Maria. Dein Sohn wird dein Erretter sein. Zweitens, er wird groß sein. Er wird groß sein. Jesus ist groß. Er ist sehr groß. Und ein Christ, der sich des Namens Jesus schämt, der ist wie eine Kerze, die sich der Sonne schämt. Wir können uns seine Größe gar nicht richtig vorstellen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. So lesen wir das in Hebräer 1. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. So wird er uns hier beschrieben. Wenn wir alle großen Denker, Wissenschaftler und Künstler aus allen Ländern der Welt in einen Raum mit Jesus zusammenbringen würden, bin ich mir sicher, dass diese ganze geballte Intelligenz und Kreativität vor ihm stumm wäre. Sie würden ihren Mund halten und der grandiosen Weisheit Jesu zuhören. Es gibt nichts, was Jesus nicht tausendfach besser wissen und machen könnte, wie die Personen, die du vielleicht bewunderst unter der Sonne. Die Worte fehlen, um seine Größe zu beschreiben. Deshalb sagt es Gabriel schlicht und einfach. Er wird groß sein in Bezug auf seine Person und auch in Bezug auf sein Werk. Und drittens wird er Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist ein eindeutiger Bezug auf die Gottessohnschaft Jesu, da ein Sohn nach hebräischem Denken immer die Eigenschaften des Vaters trägt, bedeutet das Gleichheit. Wenn man jemanden als Sohn des Vaters bezeichnet, im Grunde sagt hier Gabriel, dass ihr Sohn Gott dem Allerhöchsten gleich sein wird. Viertens wird dieser Sohn auf dem Thron Davids sitzen und mit dieser Aussage dürfte jeder Zweifel beseitigt sein, dass hier tatsächlich der Messias angekündigt wird. Und fünftens kündigt der Engel an, dass seine Herrschaft ewig sein wird. Wisst ihr, was diese Verheißung eigentlich bedeutet? Was der Engel da ankündigt, heißt nichts anderes, als dass Jesus, der Gottessohn, der Menschensohn, der Davidssohn, auch heute an diesem Adventssonntag am 10. Dezember, heute ist der 10., oder? 2017 die Herrschaft hat. Er hat sie auch jetzt schon. Und er wird sie in alle Ewigkeit haben. Er hat die Kontrolle über diese Welt, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, die Welt ist aus den Fugen geraten. Er behält die Kontrolle. Seine Absichten werden sich erfüllen. Und die entscheidende Frage ist, ob wir seine Herrschaft anerkennen und uns ihr im Gehorsam unterordnen. Ich finde es so beeindruckend, wie schon in diesen Versen das ganze Geheimnis Jesu, der wahren Mensch und wahrer Gott zugleich ist, drin steckt. Das ist verwirrende Gnadenbotschaft. Und ich kann gut verstehen, dass Maria erstmals total überwältigt war, nicht nur von der Erscheinung dieses Engels, sondern auch von seinen Worten. Wie soll das geschehen, fragt sie den Engel, Vers 34. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wörtlich heißt es hier, ich erkenne ja keinen Mann. Was so viel bedeutet, ich habe noch keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann gehabt. Das Wort erkennen wird in der Bibel auch für den intimen Verkehr, für den Geschlechtsverkehr gebraucht. Und das ist nicht nur ein Euphemismus, mit dem etwas diskret und schön verschleiert angedeutet wird, sondern es beschreibt wirklich, was da geschieht, wenn zwei ein Fleisch sind, körperlich eins werden, erkennen sie einander ganzheitlich am tiefsten. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. So steht das zum ersten Mal in der Bibel in Genesis 4. Und Maria spricht das ganz offen an. Schwanger werden ohne Geschlechtsverkehr. Wie soll das funktionieren? Keiner wird mir das glauben, dass das von Gott kommt. Sie werden mich verachten. Vielleicht wird mich auch Josef nicht verstehen und mich verlassen. Das alles sagt Maria nicht, aber vielleicht steckt das hinter dieser Frage, wie soll das zugehen? Diese Gnade, von der ich gerade überschüttet werde, verwirrt mich total. Kleine Klammer übrigens. Wer im Alten Testament nach Gottes Willen lebte, der vollzog keinen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, beziehungsweise vor der Heimholung der Frau, der sogenannten Huppa. Wenn heute behauptet wird, die Bibel verbiete Sex vor der Ehe oder Geschlechtsverkehr unter Verlobten an keiner Stelle, der sollte vielleicht gerade diese Verse, die wir hier betrachten, etwas genauer anschauen. Klammer zu. Gabriel ergreift noch ein letztes Mal, er ergreift noch mal das letzte Mal das Wort und beantwortet hier Marias Frage. Ich glaube, wo Menschen reinen Gewissens und in innerer Bedrängnis fragen, dürfen sie auch mit Gottes Antwort rechnen. Und ich habe die Antwort Gabriels mit dem Satz überschrieben, Gottes Kraft kennt keine Grenzen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Das ist die genaueste Auskunft, die die Bibel über das Geheimnis der Inkarnation gibt. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Und kann es auch nicht geben. Es geht hier nicht um einen Mythos. sondern um Realitäten. Allerdings um Realitäten, die der Wissenschaft nicht zugänglich sind. Die Wissenschaft kann nur Vorgänge analysieren und erklären, die prinzipiell wiederholbar sind und sich wiederholen. Das weiß der Frank am besten aus der Laborzeit oder jeder andere, der wissenschaftlich schon gearbeitet hat, weiß das auch. Wenn Jesus nur ein normaler Mensch wie alle anderen war, wie manche behaupten, dann können wir eigentlich das, was wir hier gelesen haben, diese Geschichte in die Märchenkiste legen und wir können nach Hause gehen oder auf die Alp Schlitten fahren. Wir verschwenden unsere Zeit hier. Aber Gott hat in Jesus einmalig, unwiederholbar einmalig gehandelt. Und deshalb kann die Wissenschaft dazu nichts sagen. Was nicht bedeutet, dass wir den Verstand ausschalten müssen, wenn es um solche Dinge geht. Nein, man muss ihn eben einschalten und man sollte ihn richtig gebrauchen, so wie es Maria auch getan hat. Diese Aussage, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das erinnert uns vielleicht ein bisschen an 1. Mose 1, Vers 2. Gottes Geist war schon bei der Schöpfung aktiv. Er machte aus der Wüstenleere unsere wunderbare Schöpfung. Und nun wirkt er schöpferisch an und in Maria. Jesus ist kein Spitzenprodukt der menschlichen Entwicklung, sondern er ist Neuschöpfung Gottes. Jesus, die zweite Person der Gottheit, nahm Menschennatur an und wurde von einer Frau geboren. Wisst ihr, was uns das zeigt? Es zeigt uns Gottes Treue zur alten Schöpfung. Und dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, das zeigt Gottes Neuschöpfung und Neubeginn, wie in 1. Mose 1. Die Menschheit konnte ihren Retter nicht selbst produzieren. Immer wieder hat sie es versucht. Von den römischen Kaisern angefangen, die sich als Kyrios, als Herr bezeichneten und sich preisen und anbeten ließen, bis hin zu Adolf Hitler, diesem Verführer und Wahnsinnigen, dem alle Heil Hitler brüllen mussten. Hier in unserem Land das dunkelste Kapitel bis jetzt. Nein, der Retter und Heiland, von dem alles Heil kommt, der allein Heil macht. Das ist Jesus. Und den konnte die Menschheit nur empfangen. Hast du ihn in deinem Leben schon empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, fragt Paul Gerhardt in der alten Adventshymne. Weißt du gewiss, dass dein Herz ihn empfangen hat? Im Gegensatz zu Zacharias hatte Maria nicht um ein Zeichen gebeten, aber sie bekommt eins. Gabriel informiert sie, dass auch ihre Verwandte Elisabeth schon im 6. Monat mit einem Sohn schwanger ist, trotz ihres Alters und ihrer angeblichen Unfruchtbarkeit. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Wisst ihr, dieser Satz hier, das ist für mich Lobpreis. So preist Gabriel, ein Diener aus Gottes Welt, seinen Herrn. Da spricht einer, der sehr wohl Gottes unsichtbare Welt kennt. Und auch da hat er diese Erfahrung gemacht. Nichts ist bei Gott unmöglich. Gott kann Elisabeth im Alter einen Sohn schenken und er kann der Jungfrau Maria ohne menschlichen Vater einen Sohn schenken. Und so wie der Engel seine Ankündigung mit einem Lobpreis hier endet, so antwortet die Maria eigentlich auch mit einem Lobpreis hier. In Vers 38 gibt sie eine unglaubliche Antwort, und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Gottes Besuch erfordert eine Antwort. Sie konnte dem Engel sagen: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Meine Lieben, wenn das nicht starke Worte sind. Maria überlässt sich ganz diesem großen Gott. Sie ist bereit, sich für Gottes Wirken ganz zu öffnen und zu empfangen, sich willig unterzuordnen. Unglaublich. Ist in unseren Tagen, in unserer Zeit eigentlich eine recht seltene Sache. Wahrscheinlich war es noch nie einfach, sich jemanden unterzuordnen, seit wir jenseits von Eden leben. Wir mögen es, wenn andere sich uns unterordnen. Aber dass wir uns dem Willen eines anderen unterordnen, das fällt uns nicht leicht. Wir sind eine Generation, die von sich denkt, dass sie in allen Dingen sehr wohl Bescheid weiß. Wir haben die Dinge im Griff. Und wir wollen, dass unsere Meinungen gehört werden und wir denken, wir haben ein Recht darauf, zu erfahren, warum etwas so geschieht, wie es geschieht oder so verläuft, wie es verläuft. Es ist erstaunlich, dass in diesen Versen uns nicht viel gesagt wird, was in Maria vorging, als plötzlich ihr normaler Lebensalltag durch das Erscheinen des Engels unterbrochen wurde und von dem Augenblick an sich eigentlich ihr ganzes Leben veränderte. Wir lesen die Berichte und müssen feststellen, ja, Gott hat sich nicht groß erklärt. Er hat gesprochen, er hat angekündigt und das war's. Was das für den Ruf von Maria bedeutete und welche Spannungen das in ihre Beziehung zu Josef, ihrem Verlobten, bringen würde, darüber wird hier nicht groß diskutiert. Und der moderne Mensch, er fragt sich, ja, ist das nicht unsensibel? Ist das nicht aufdringlich von Seiten Gottes? Und die Antwort lautet natürlich ja. Wenn wir unsere Meinungen und unsere Pläne und Wünsche und Tagesordnung, ja, wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Aber wenn Gott der Mittelpunkt des Lebens ist, dann verstehen wir, dass er sich nicht groß erklären muss. Er ist Gott. Meine Lieben, ich denke, nach was Gott sich am meisten sehnt, was ihn auch am meisten erfreut und ehrt, ist ein Herz, das bereit ist, sich seinem Willen unterzuordnen, auch wenn es nicht alles versteht und manchmal auch verwirrt ist. Wisst ihr, wie die Bibel das nennt? Vertrauen. Ja, selbst wenn unsere eigenen Pläne und Träume zerschlagen werden. Ich bin mir sicher, Maria hat mit ihren Freundinnen und auch mit ihrem Verlobten an dem Tag, bevor der Engel erschien, über alles Mögliche geredet, aber sicherlich nicht darüber, dass sie vor der Hochzeit schwanger wird und ihr Kind in einem Stall gebären muss und dann für eine längere Zeit nach Ägypten fliehen muss. Das Verhalten der Maria erinnert uns also auch daran, was es bedeutet, sich willig unterzuordnen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Es geschehe mir nach deinem Wort. Ich will deine Dienerin sein. Sich unterzuordnen, einzuordnen in Gottes Plan, ist eine wunderschöne Sache. Und wisst ihr, Jesus selbst, er war bereit, sich in den Plan Gottes einzuordnen, ja, sich unterzuordnen in diesen Ratschluss, den Vater, Sohn und Heiliger Geist vor Grundlegung der Welt gemeinsam beschlossen hatten. Er war bereit, ein Embryo, ein Mensch zu werden, einen Körper anzunehmen und als kleines Baby in erbärmlichen Verhältnissen auf diese Welt zu kommen, um später durch einen schrecklichen Opfertod die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Der Schreiber des Hebräerbriefs erfasst diese dienende Haltung des Herrn Jesus so zusammen. In Hebräer 10, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht? Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus war bereit, den Willen des Vaters zu tun, auch wenn das bedeutete, dass er leiden würde und in alle Ewigkeit nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch sein wird. Wir wissen, dass seine Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, von der Krippe bis zum Kreuz zur Folge hatte, so lesen wir das im Philipperbrief, dass Gott ihn auch hoch erhoben hat und ihm den Namen verliehen hat, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Maria war bereit, sich unterzuordnen, einzuordnen in den Plan Gottes. Sie war bereit, eine Dienerin zu werden. Und auch Jesus war bereit, ein Diener zu werden, arm zu werden, den Weg der Entäußerung zu gehen, um uns zu erlösen. Daran haben wir heute gedacht, auch während des Abendmahls. Und wir denken daran eigentlich immer, wenn wir Abendmahl feiern und auch jetzt verstärkt in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Sind wir bereit, Gottes Wort ganz zu vertrauen? Sind wir bereit, auch dann diesen Weg der Nachfolge zu gehen, wenn seine Gnadenerweisungen für uns manchmal verwirrend sind. Das Entscheidende tut Gott. Aber ich bin voll gefragt als ein Mensch, der von Gott empfängt, weil er von Gott begnadet ist. Wollen wir offen sein für sein Wirken in unserem Leben, auch in dieser nächsten Woche. Und er wirkt in deinem Leben jeden Tag. Es vergeht kein Tag, ohne dass Gott nicht involviert ist und seinen Plan und seine Absichten erfüllt. Lass uns beten. Lieber Herr,